Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Zum Auftakt des Gerichtsprozesses im Kindesmissbrauchsfall in Lüchte berichten wir aktuell aus dem Gericht. Außerdem war einer unserer Reporter in Lüchte vor Ort und hat nachgeforscht, wie groß das Trauma ist, das dieses Verbrechen im Ort hinterlassen hat. Und am Tag einer Bundestagsdebatte über den Mordfall Walter Lübcke kommen schon wieder Schlagzeilen aus Hessen. Ein Polizist wurde vorläufig festgenommen wegen des Verdachts, an Drohschreiben mit der Unterschrift NSU 2.0 beteiligt gewesen zu sein. Heute Morgen hat in Detmold der Gerichtsprozess im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im kleinen Ort Lüchte begonnen. Drei Männer sind angeklagt. Dem Hauptangeklagten Andreas V. wird vorgeworfen, 23 Mädchen vielfach missbraucht und auch zum Teil vergewaltigt zu haben. Seine Taten habe er gefilmt und verbreitet. Dem zweiten Angeklagten Mario S. wird vorgeworfen, dass er 8 Mädchen und 9 Jungen missbraucht habe und die Taten gefilmt hat. Und dem dritten Angeklagten wird vorgeworfen, an der Verbreitung des Videomaterials im Internet beteiligt gewesen zu sein. Unsere Reporterin vor Ort am Landgericht in Detmold ist Vivien Leue. Sie hat den Prozessauftakt beobachtet, ist uns jetzt live vom Ü-Wagen aus zugeschaltet. Vivien Leue, unsere Nachrichten haben es gemeldet. 2 Angeklagte haben ein Geständnis abgelegt. Was haben Sie gesagt?
Ja, da war der Hauptangeklagte Andreas V. dabei, der 56-jährige Dauercamper. Der war im Vorfeld völlig unklar, wie er sich einlassen würde. Und er hat tatsächlich alle Taten eingeräumt, wie in der Anklageschrift aufgeführt. Ein paar kleine Ausnahmen hat er gemacht. Die sind von der Staatsanwaltschaft auch eingestellt worden. Das waren wohl so Beitaten, heißt es. Also er hat alles eingeräumt, wie in der Anklageschrift aufgeführt, will aber weiter dazu nichts sagen. Und der zweite Angeklagte, der, Sie haben es eben gesagt, 8 Mädchen, 9 Jungen missbraucht und auch vergewaltigt haben soll, der hat sich umfassender eingelassen. Der hat tatsächlich auch gesagt, er räumt das ein. In allem beschriebenen Art und Umfang ist es so passiert. Und es tut ihm leid. Er schämt sich dafür. Er möchte es, wenn möglich, rückgängig machen. Er habe auch die Kindervernehmungsprotokolle gelesen und würde jetzt realisieren, welches Leid und welchen Schaden er verursacht hat. Und dann, das hat sein Anwalt alles verlesen. Und dann später hat er sich tatsächlich auch persönlich dazu geäußert und auch noch einmal gesagt, er schämt sich und er würde es so gerne rückgängig machen.
Und was passiert zurzeit im Prozess? Der läuft ja weiter, wo wir miteinander reden.
Ja, die beiden Geständnisse haben wir hören dürfen. Da waren wir mit dabei. Es ist ein ständiges Rein und Raus für die Öffentlichkeit und auch für uns berichterstattende Medien. Jetzt sind wir wieder rausgebeten worden, weil der Anwalt des dritten Angeklagten, das ist der, der per Live-Chat zum Teil zugeschaltet war, auch zum Teil so die Anklageschrift Anweisungen gegeben haben soll, was passieren soll. Der äußert sich jetzt zurzeit und das wollte er unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Es ist aber erwartet worden und so auch im Vorfeld von seinem Anwalt gesagt worden, dass er auch gestehen wird. In welcher Art und Form werden wir dann erst später erfahren.
Sollten wir eventuell also 3 Geständnisse haben an diesem Tag, was würde das bedeuten für den Fortgang des Prozesses?
Zuallererst, dass die Kinder nicht aussagen müssen. Und das ist etwas, da hatte die Vorsitzende Richterin schon direkt zu Beginn des Prozesses an alle Beteiligten ja die Aussage, die Richtung vorgegeben und gesagt, wir sollten versuchen, dass das vermieden wird, dass wirklich keine Kinder hier vor Gericht erscheinen müssen. Und durch diese Geständnisse, dadurch, dass die Anklagepunkte, so wie sie auch angeklagt sind, wirklich gestanden wurden, jetzt muss kein Kind mehr aussagen, weil da gibt es jetzt, da die Geständnisse da sind, keine Zweifel mehr dran. Insofern ist das ein riesiger Stein, der von den Herzen der Eltern und der Kinder fällt. Also ich habe auch tatsächlich in den Zuschauerreihen Tränen gesehen. Ich weiß nicht, wer das war, aber man merkt an der Stimmung, es war hart, aber es ist wirklich gut gewesen, dass diese Geständnisse kamen. Und nun wird sich zeigen, wie ob auch der Prozess dadurch einfach früher beendet werden kann.
Dankeschön, Vivien Leue vom Prozess am Landgericht in Detmold im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs in Lüchte. Und wir werden Sie natürlich weiter über den Fortgang des Prozesses auf dem Laufenden halten. Die Tat der drei Angeklagten hat eine ungeheure Dimension. Das hat die vorsitzende Richterin im Prozess heute früh auch noch mal deutlich gemacht. Die Vielzahl der Opfer und der Zeitraum der Taten, der sich über mehr als 20 Jahre streckt, mache fassungslos, wie diese Tat im kleinen Ort Lüchte im Teutoburger Wald aufgenommen wird und was sie für einen Schatten auf diesen Ort wirft, dem hat Kolja Unger nachgespürt.
Es ist still auf dem Campingplatz Eichwald im Lüchtener Ortsteil Elbringsen. Journalisten sind hier gerade nicht gern gesehen. Der Besitzer teilt am Telefon mit, er möchte nicht mehr darüber sprechen, was hier passiert ist. Über das Unbehagen. Hier sollen über Jahrzehnte hinweg mehr als 40 Kinder in einem Wohnwagen sexuell missbraucht worden sein. Wieso haben er und auch sonst niemand in diesem kleinen Ort etwas davon mitbekommen? Auch im 8 Kilometer entfernten Zentrum von Lüchte möchte niemand darüber reden. Es sei ja schließlich im Ortsteil Elbringsen geschehen. Dort im Gasthaus Lippischer Hof kommen die Elbringser zusammen. Die grenzen sich wiederum von den Campern ab.
Weil der Campingplatz an sich immer ein Völkchen für sich war, genauso wie wir Elbringse auch immer, es wurden halt eben keine sozialen Bindungen geschlossen dann dadurch. Ne?
Dennoch ist der Hauptangeklagte Andreas V., der viele Jahre auf dem Platz in seinem Wohnwagen lebte, hier bekannt.
Ich sehe ihn auch noch mit vielen Kindern immer rumlaufen. Er hatte sich sehr um die Kinder gekümmert. Er hatte sich irgendwann auch mal einen Pony angeschafft und den Ponyreiten gemacht. Also das sind Sachen, die ich gesehen habe und wo ich für mich sagen kann, keinerlei Verdachtsmomente.
Die Camper, größtenteils Urlauber, nicht aus der Region. Viele von ihnen froh, dass da ein den Kindern zugewandter Mann sich immer neue Aktivitäten für sie ausdenkt. Vielleicht hat auch der Umstand, dass das Jugendamt Andreas V. ein Pflegekind zugesprochen hat, das Vertrauen der Eltern auf dem Platz geweckt. Laut Anklageschrift wird diese Pflegetochter allerdings von ihrem Stiefvater und den anderen Angeklagten missbraucht. Regelmäßig, jahrelang. Und Andreas V. nutzt sie offenbar als Lockvogel für weitere Opfer. Die Kinder der Urlauber spielen mit seiner Pflegetochter, bevor er sie zu sich einlädt. Wieso das Jugendamt von all dem nichts gewusst haben will, ist bislang unklar. Den Hinweisen, dass V. Kinder missbrauchte, ging es jedenfalls nicht nach. Das Pflegekind wird ihm erst entzogen, nachdem die Anzeige einer Mutter bei der Polizei eingeht, im vergangenen Oktober. Offene Fragen häufen sich im Fall Lüchte auch bei den anschließenden Ermittlungen. Die Täter haben ihre Taten gut dokumentiert und die Kinderpornografie auf Datenträgern und im Internet vertrieben. Erst werden bei den Durchsuchungen des Wohnwagens immer wieder welche übersehen, dann verschwindet ein Koffer mit 155 CDs aus der Kreispolizeibehörde Lippe. In einer ruhigen Ecke seines Lieblingscafés nimmt sich Michael Kling, der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Ostwestfalen-Lippe, 3 Stunden, spricht über den Fall und die begangenen Fehler. Er muss eingestehen,
diese Asservate sind unwiederbringlich verschwunden.
Zur Frage, ob ein Polizist oder sogar mehrere sich mit den Tätern eingelassen haben können, sagt er,
ich sehe da keinen konkreten Verdacht gegen irgendwelche Kollegen.
In seiner Kanzlei in Hameln hat Opferanwalt Roman von Alvensleben weniger Vertrauen in die Ermittler.
Die verschwundenen CDs in der Polizeiwache, die sind ja nicht aus Versehen verschwunden. Also da kann man nicht von Aufklärungsinteresse reden.
Von Alvensleben vertritt das Mädchen, deren Mutter den Hauptangeklagten Andreas V. anzeigte. Sie sei stark traumatisiert, verletze sich selbst. Ihre Hoffnung, bald mit den schlimmen Erlebnissen abschließen zu können, eine Therapie zu beginnen. Bei den Ermittlungen wurden die Kinder
in Polizeirevieren 4-5 Stunden lang vernommen. Wir haben teilweise Situationen, in denen dann Kinder häufiger aussagen mussten, in Gegenwart der Eltern. Da ist man sicherlich auch genannt. Mit Opferschutz hat das schlussendlich wenig zu tun.
Stattdessen hätte man die Opfer auch in einem geschützten Raum kindgerecht aussagen lassen können. Ein Sommerregen bricht über das 5 Kilometer vom Campingplatz entfernte SOS Kinderdorf Lippe herein. Holger Nicke ist hier Leiter der Lebens- und Familienberatungsstelle.
Das allererste, was wir gemacht haben, ist, dass wir eine Sprechstunde in Lüchte eingerichtet haben.
Das Ziel, Kontakt zu den Eltern herzustellen.
Dass die anfangen, wieder Ruhe ins System zu bringen, sich Beratung holen, erstmal anfangen zu sortieren, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Sorgen, Schuldgefühle. Und dann zu überlegen, was ist der nächste Schritt? Was ist mit einer Anzeige? Was braucht mein Kind?
Doch das Angebot wird wenig genutzt. Klar, viele der betroffenen Familien leben ja gar nicht hier in Lüchte. Aber für diejenigen, die es tun, ist vermutlich die Gefahr zu groß, für alle als Opfer sichtbar zu sein. Das ist die Kehrseite, dass nun alles ans Licht kommt. Die Stigmatisierung. Die der Opfer, aber auch die einer ganzen Gemeinde.
Man kann hingehen, wo man will, wenn man an der Kasse steht, wenn aus statistischen Gründen manchmal nachgefragt wird, Postleitzahl, bei welchem Ort kommen Sie denn in Lüchte? Ach guck, jetzt geben die auch noch zu, dass Sie aus Lüchte kommen.
Der Lüchtener Oberbürgermeister Heinz Reker ist seit Bekanntwerden rund um die Uhr im Einsatz und nur telefonisch zu erreichen. Er steht vor der schwierigen Situation, mit dem Missbrauchsskandal offen umzugehen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Stadt nicht nur allein über ihn definiert wird.
Wir Lüchter und wir Elbringer haben auch ein Recht auf Zukunft und daran müssen wir arbeiten.
Wie könnte eine solche Zukunft aussehen? Holger Nickel von der SOS-Beratungsstelle hat da eine Idee.
Lüchte entwickelt das Lüchter-Modell, das modernste Kinderschutzmodell in Deutschland. Und geht damit auf Tour und sagt, wir haben was verstanden, wir haben was gelernt und das stellen wir euch anderen auch zur Verfügung. Dann käme man aus dieser Opferrolle raus, aus dieser Reaktionsgeschichte, würde zeigen, dass man selbst aus den schlimmsten Krisen auch gestärkt hervorgehen kann. Wäre dafür viele vorbildhaft.
Soll heißen, dass auch in einer stark individualisierten Gesellschaft die Menschen wieder mehr Verantwortung füreinander übernehmen, sich einmischen, dass Kinder ermutigt werden, Nein zu sagen, dass sie die Sicherheit bekommen, dass ihnen geglaubt wird. Vermutlich ist das die einzige Chance, die die Lüchtener haben, ihr Stigma zu überwinden.
Eindrücke aus Lüchte von unserem Reporter Kolja Unger. Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland erreicht einen neuen Höchststand. So heißt es im heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht. Und es läuft aktuell in Deutschland die Debatte, wie stark rechtsextreme Ansichten in unserer Gesellschaft verwurzelt sind. In diese Diskussion hinein platzt dann auch noch die Meldung, dass heute Morgen ein hessischer Polizist vorübergehend festgenommen wurde, weil er im Verdacht steht, mit Drohschreiben an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basayildis zu tun zu haben. Die Drohschreiben an die Anwältin, die im NSU-Prozess einige Nebenkläger vertreten hat, waren mit NSU 2.0 unterzeichnet worden. Im Zuge der Ermittlungen flog bereits im Oktober eine WhatsApp-Gruppe mit 5 Frankfurter und einem Marburger Polizisten auf, die rechtsextremistische Äußerungen ausgetauscht hatten. Heute nun also eine vorübergehende Festnahme. Mein Kollege Frank Angermund ist aus Frankfurt zugeschaltet. Er verfolgt für uns die aktuellen Entwicklungen. Der Polizist ist ja mittlerweile wieder auf freiem Fuß, Herr Angermund. Warum?
Ja, es besteht kein dringender Tatverdacht, das sagt die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Aber das heiße nicht, dass der 30-Jährige unschuldig sei. Gegen ihn wird weiter ermittelt. Und laut dem hessischen Innenministerium steht er im Verdacht, an der Überbringung der Drohschreiben an die Anwältin beteiligt gewesen zu sein. Seine Wohnungen in Frankfurt und in Kirchdorf, daher kommt er, sind nochmal durchsucht worden. Und das gefundene Beweismaterial wird ausgewertet. Ich muss eine Korrektur bringen. Der Mann ist Dienstag verhaftet. verhaftet worden. Gestern Abend spät ist das Ganze bekannt geworden und heute früh dann bestätigt worden von der Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Weiß man denn etwas, wie der Verdacht auf diesen Beamten gefallen ist?
Naja, er gehörte zu dieser Chatgruppe, zu der 6 Polizisten des 1. Frankfurter Reviers in der Frankfurter Innenstadt gehörten. In dieser Gruppe wurden Hitlerbilder, Judenwitze, Hakenkreuze getauscht. Diese Polizisten sind alle suspendiert, aber einer aus dieser Gruppe, der hat persönliche Daten dieser Frankfurter Anwältin Bashay Yildiz an einem Computer in diesem 1. Revier abgerufen. Und diese eigentlich nicht frei zugänglichen Daten wurden für die Drohbriefe benutzt, die ja mit NSU, Sie haben es gesagt, NSU 2.0 unterzeichnet waren. Und in denen unter anderem auch das Leben der 2-jährigen Anwaltstochter bedroht wurde. Die Drohschreiben, die sind dann per Fax übers Internet verschickt worden, über mehrere Länder. Deshalb hieß es eigentlich immer, technisch sei das fast unmöglich, den Autor der Briefe zu fassen. Aber jetzt wird es natürlich ein bisschen spekulativ. Vielleicht hat der Autor doch irgendwo seine IP-Adresse hinterlassen. Vielleicht hat auch jemand gegen den Polizisten ausgesagt. Wir wissen es nicht. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft sagt nur, dass verdeckte Ermittlungen den Verdacht auf den 30-Jährigen gelenkt haben.
Bereits im März gab es ja eine Meldung, wonach mittlerweile gegen 38 hessische Polizisten wegen rechtsextremistischer Äußerungen oder Taten ermittelt werde. Haben wir es hier in Hessen mit einem rechten Netzwerk innerhalb der Polizei zu tun?
Tja, diese Frage, die wird ja seit Monaten ausgiebig diskutiert. Ist das jetzt auch in diesem Fall ein Einzeltäter oder gibt es eine Gruppe, die sich NSU 2.0 nennt? Diese 6-köpfige Chatgruppe im 1. Revier, das ist ja eine Art Netzwerk. Aber ob dieses Netzwerk größer ist, ob es überhaupt ein konkretes gibt, das ist nicht klar. Die Polizei in Frankfurt leidet sehr unter diesem Generalverdacht. Vor allem Polizisten im 1. Revier in der Innenstadt bekommen wohl sehr häufig zu hören, dass sie doch Nazis seien. Und in Hessen arbeiten 15.000 Polizisten rundum und dagegen stehen jetzt diese 38 mutmaßlichen Einzelfälle. Aber was häufig hier in Hessen bemängelt wird, sind die polizeilichen Strukturen, die eine Aufklärung solcher Straftaten innerhalb der Polizei erschweren. Da ist von Chorgeist die Rede. Dieser hätte unter anderem dafür gesorgt, dass die Chatgruppe lange nicht aufgefallen sei. Es wird eine unabhängige Beschwerdestelle gefordert, damit Polizisten eben auch rechtsextreme Kollegen melden können, ohne selbst persönliche Konsequenzen erleiden zu müssen. Es wird auch eine Studie gefordert, damit klar ist, wie viele Polizisten haben tatsächlich rechtes Gedankengut. Und es soll Supervision für Polizisten in Brennpunktrevieren wie der Frankfurter Innenstadt geben und eine bessere Schulung und Unterstützung der Führungskräfte, sagen einige, wäre auch nicht schlecht.
Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU war heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk im Interview. Der hat die rechtsextremistischen Tendenzen in der Polizei unerträglich genannt, sich aber im Prinzip vor seine Leute gestellt. Gibt es heute sonst noch weitere Reaktionen?
Ja, bisher nicht. Das hat vor allem damit zu tun, die Ermittlungen, da hat das LKA in Wiesbaden, das Landeskriminalamt und natürlich die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die haben da den Hut auf. Es gibt eine 50-köpfige besondere Aufbauorganisation, die sich Winter nennt. Und aus ermittlungstaktischen Gründen dringt eigentlich kaum etwas an die Öffentlichkeit. Man will da nichts sagen. Die Polizei in Frankfurt hat mir heute nochmal gesagt, wir wissen selber nicht viel. Wir wissen einfach nichts, was die Ermittlungen angeht. Und der Innenminister in Hessen behält sich vor, diese Interviews zu geben. Er hat da den Hut auf und sagt auch gerne mal, das mache ich selber hier, dieses Interview. Die Polizei in Frankfurt, so habe ich den Eindruck, die würde gern mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, auch damit dieser Ruf nicht noch mehr leidet, noch mehr beschädigt wird. Aber das Polizeipräsidium Frankfurt wird da gerne mal aus Wiesbaden zurückgerufen. Ich habe schon erlebt, dass ein Interview wenige Minuten vorher abgesagt werden musste. Und auch heute hieß es, der Innenminister hat ja ein Statement abgegeben, da sagen wir da nichts mehr zu.
Dankeschön. Frank Angermund war das live aus Frankfurt. Es gibt einen neuerlichen Verdacht auf rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der hessischen Polizei. Das war's von uns von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten machen die Kollegen von Campus und Karriere weiter. Und da geht es unter anderem um die Idee eines Auslandsjahres für Auszubildende. Mein Name ist Ute Meier. Ich verabschiede mich und sage Dankeschön fürs Zuhören.